Der Pioneer Briefing, der Podcast.
Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diesen neuen Tag. Heute ist Freitag. Freitag, der 8. August.
Ich vertrete absolut gemäßigte Positionen aus der Mitte unserer Gesellschaft. Und das ist ja auch kein Geheimnis, das kann ja jeder nachlesen.
Also es war ein letztes Aufbäumen der Frauke Brosius-Gersdorf bei Markus Lanz vor einigen Wochen. Sie erinnern sich. Höhepunkt und Schlusspunkt ihrer Bewerbung für das Bundesverfassungsgericht. Die Juristin aus Potsdam, die Richterin in Karlsruhe, werden wollte und sollte. Die war vor der Abstimmung dann gescheitert am konservativen Teil der Unionsfraktion. Denn der wollte partout nicht ihre linksliberale Sicht rund um das Thema Schwangerschaftsabbruch, Paragraph 218, teilen. Zu links, zu weit weg von der Kirche, zu weit weg von der Union, wie sie früher einmal war. Weder SPD noch CDU-CSU-Fraktionschef Jens Spahn konnten die und 60 Abgeordneten, die da widerspenstig waren, überzeugen. Der Abgeordnete, das ist wichtig zum Verstehen, besitzt in Deutschland Gewissensfreiheit. Wenn er nicht will, dann will er eben nicht. Bei Markus Lanz bekräftigte die Professorin, sie wolle trotzdem durchziehen und nicht zurückziehen. Es sei denn, der ganze Furor beschädige Deutschlands höchstes Gericht.
Könnte der Zeitpunkt, der Moment kommen, an dem Sie sagen, die Debatte rund um meine Person ist so groß, dass tatsächlich die Gefahr besteht, dass das Verfassungsgericht am Ende beschädigt wird.
Sobald das auch nur droht, würde ich an meiner Nominierung nicht festhalten.
Gestern also dann der Schlussakkord. Brosius-Gersdorf zog zurück. In ihrer Erklärung schrieb sie, Zitat, nach reiflicher Überlegung stehe ich für die Wahl als Richterin des Bundesverfassungsgerichts nicht mehr zur Verfügung. Mir wurde aus der CDU-CSU-Fraktion öffentlich und nicht öffentlich in den letzten Wochen und Tagen sehr deutlich signalisiert, dass meine Wahl ausgeschlossen ist. Zitat Ende. Klaus-Peter Wiltsch ist einer dieser Menschen, der öffentlich und nicht öffentlich gesagt hat, auf keinen Fall. Er ist nämlich CDU-Abgeordneter aus dem Wahlkreis Rheingau-Taunus-Limburg. Er ist einer der Konservativen in der Union. Er zeigt im Pioneer-Interview sich entspannt und aber auch kompromisslos zugleich.
Es gibt keine Kampfabstimmung. Die SPD soll jemanden vorschlagen, der geeignet ist. Ich finde, die SPD täte gut daran, die Kandidatur zurückzuziehen.
Jetzt hat die Professorin also, wie von der CDU gewünscht, zurückgezogen. Wie freiwillig war das eigentlich? Was genau ist da in den vergangenen Tagen hinter den Kulissen passiert? Die Hintergründe hat der Pioneer-Politikchef Jan Schröder heute Morgen für uns.
Guten Morgen, Gabor. Ja, ihr Rückzug fällt nicht vom Himmel und kommt sicher auch nicht aus freien Stücken. Am Dienstag gab es nochmal ein letztes Treffen der Spitzen von Union und SPD. Dort wurde versucht, nochmal so eine Einigung zu finden. An diesem letzten Schlichtungsgespräch sollen nur die Fraktionsvorsitzenden von CDU-CSU, also Jens Spahn und Alexander Hoffmann, und von der SPD, also Matthias Mürsch, ebenso wie die Generalsekretäre Tim Klussendorf, also SPD-seitig, und Carsten Linnemann, unionsseitig, teilgenommen haben. Das Ergebnis war glasklar. Die Union hat die Wahl der Kandidatin erneut abgelehnt. Ihr Auftritt bei Lanz, den haben wir da gerade ja auch schon gehört, hat die Reihen in der Union nochmal weiter geschlossen und aus Sicht der Unionsabgeordneten den Vorwurf bestätigt, Brosius-Gersdorf sei aktivistisch. Brosius-Gersdorf ist also nichts anderes übrig geblieben, als selbst zurückzuziehen. Ansonsten hätte sie spätestens im Plenum des Bundestages bei einer möglichen zweiten Wahl eine Schlappe kassiert. So hat man sich gemeinsam darauf verständigt, bei diesem Treffen am Dienstag, dass die Kandidatin von sich aus den Hut nimmt.
Fazit: Die Unionsfraktion hat sich, man kann sagen, zum ersten Mal in dieser Regierung durchgesetzt. Das Getöse war riesig, klar, aber das Ergebnis, das stimmt. Zumindest aus Sicht derer, die es so und nicht anders wollten. Auch Jens Spahn, der als Fraktionschef für den Zoff verantwortlich gemacht wurde, kann im Grunde ganz zufrieden sein. Lieber ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende. Großer Verlierer ist nicht nur die Juristin selbst, sondern auch die SPD. Wochenlang hat man die Backen dick aufgeblasen und nun hat es einfach Puff gemacht. Die Regierung kann also weiter regieren und sie kann auch weiter ziehen zum nächsten Konflikt. Unsere weiteren Themen heute Morgen. Frank Doppheide spricht mit der Familienunternehmerin Simone Bargel-Tra. Sie ist Aufsichtsratschefin von Henkel.
Sehr schade ist, dass eher drauf kapriziert wird, da sind ganz wenige, die sind ganz reich. Statt vielleicht auch zu erzählen, das sind erfolgreiche Unternehmer. Ja. Da steht Vermögen dahinter, aber das sind Arbeitsplätze.
Unsere Börsenreporterin Anne Schwedt in New York verrät uns die Überraschungsaktie des Tages. Dann sprechen wir noch über das berühmteste Reh der Welt und wir bestaunen ein Wunder aus Italien, das die Golden Gate Bridge um Längen übertrifft. Simone Bargel-Tra ist der Kopf eines deutschen DAX-Konzerns mit Sitz in Düsseldorf, eines Konzerns, der zum größten Teil ihrer Familie gehört. Bargel-Tra ist die Aufsichtsratschefin und die Vorsitzende des Gesellschafterausschusses und damit auch die Sprecherin von über 130 Familienmitgliedern, tja, die alle mitbestimmen wollen bei Henkel. Dagegen war die Kommune 1 von Fritz Teufel und Uschi Obermeier, Sie wissen schon, die wilden 68er in Berlin, eine ziemlich kleine und überschaubare Veranstaltung. Naja, Henkel ist größer, fertigt Konsumgüter, zum Beispiel Waschmittel. Persil, Perwoll, Weißer Riese, Fever, alles schon gehört. Shampoos, Schwarzkopf, Drei-Wetter, Taft. Aber auch Klebstoffe für die Industrie und für daheim. Pritt und Patex. Sie kennen, würde ich sagen, das ganze Sortiment. Wer mehr als 3 Produkte von Henkel benutzt, der hat im Grunde doch schon den Einbürgerungstest in Deutschland bestanden. Im vergangenen Jahr hat Henkel einen Umsatz von rund 21,6 Milliarden Euro erwirtschaftet. Umsatzrendite solide zweistellig. Ein Erfolg auch von Vorstandschef Carsten Knobel. Das muss man sagen, ein solcher Konzern wird nicht aus dem Aufsichtsrat geführt. Frank Doppheide, selbst ein Unternehmer, ein Kreativer, der auch im Aufsichtsrat von The Pioneer seine Expertise einbringt, hat für die neueste Folge unseres Podcasts My Way diese besondere Familienunternehmerin besucht und sich mit Simone Bargel-Tra mitten auf dem Werksgelände unterhalten. Den Podcast in voller Länge gibt's bei uns in der App und auf thepioneer.de. Aber einen wichtigen Auszug, den hören wir jetzt.
Wenn man von außen drauf guckt, fragt man sich, sag mal, wer entscheidet jetzt eigentlich überhaupt? Die Familie entscheidet, der Vorstand muss das abarbeiten oder andersrum, der Vorstand entscheidet und die Familie muss das absegnen. Wie geht das überhaupt? Und vor allen Dingen deine Aufgabe, wie kriegt man die denn dann alle mit ins Boot? Man denkt sich ja, warte, die haben gar keine Ahnung von dem Geschäft. Das ist so komplex und so vielschichtig, ne? Die sind zu jung oder zu weit weg und so weiter. Bei einer schwierigen Entscheidung würde ich das gerne diskutieren. Russland, das war eine monsterschwierige Entscheidung. Die Medien stürzten sich auf einmal auf alle Konzerne. Da war die Ansage mal klar, ihr müsst raus da. Die Mitarbeiter vielleicht sogar auch, ne? So ist ja klar. Die Realität ist wahrscheinlich komplizierter. Ihr wart der Konzern, der eigentlich am meisten engagiert war in Russland. Ihr hatte, glaube ich, 2.500 Mitarbeitende.
Korrekt, ja.
So, jetzt ist das so und jetzt muss man das entscheiden. Also wie geht das?
Wir haben eine sehr klare Governance und die auch schon seit ganz vielen Jahren. Mhm. Und die funktioniert sehr gut. Wir haben Gremien, die solche Entscheidungen treffen und für eine solche Entscheidung ist der Gesellschafterausschuss zuständig.
Okay.
Im Gesellschafterausschuss sind 10 Mitglieder vorhanden, 5 sind professionelle, aktive oder ehemalige CEOs von großen, namhaften Unternehmen, die haben die Welt gesehen, sind international aufgestellt und bringen ganz viel Kompetenzen mit und 5 Mitglieder aus der Gesellschafterfamilie. Diese 10 Personen zusammen mit dem Vorstand diskutieren solche Fragestellungen. Und bei der Frage Russland hatten wir einen Kriterienkatalog und haben uns über die Zeit alles genau angeschaut. Was spricht dafür, was spricht dagegen? Drinbleiben, rausgehen, wie du sagtest. Dort war Henkel sehr aktiv seit 30 Jahren, 2500 Mitarbeiter, 11 Standorte, auch Produktion. Man konnte jetzt nicht mal eben den Schlüssel rumdrehen und dann war es das, sondern das mussten wir sehr wohl überlegen und haben auch sehr intensiv diskutiert. Es waren keine leichten Unterhaltungen, die wir geführt haben und die Entscheidung, das Land dann zu verlassen, unsere Geschäfte dort abzuwickeln, am Ende zu verkaufen, ist nicht leicht gefallen, aber wurde getroffen und war auch die richtige Entscheidung. Bei einer solchen Entscheidung ist jetzt die Familie Henkel nicht direkt involviert, nur über die 5 Mitglieder, die in diesem Gremium sitzen. Wie die da hinkommen und wer das ist, da haben alle Aktionäre ein Mitspracherecht. Das wird auf der Hauptversammlung gewählt. Die Gremienzugehörigkeit ist 4 Jahre, also alle 4 Jahre findet eine Wahl statt. Und dann wird entschieden, welche 10 Mitglieder in den Gesellschafterausschuss gewählt werden. Und die 5 aus der Familie haben dann für diese Amtsperiode quasi die Aufgabe, diese Fragen zu diskutieren und die Entscheidungen richtig zu treffen für die Gesamtfamilie.
Das hört sich so anstrengend, aber doch nachvollziehbar an. Meine Familie würde ich anders erleben. Also wenn ich wüsste, ich hätte 150 im Hintergrund, die eigentlich nichts zu entscheiden haben, die haben aber trotzdem eine Meinung, die sind trotzdem aufgewühlt, die muss man trotzdem überzeugen. Die würden ja nicht sagen, oh, ihr habt das entschieden, Simone. Ich bin zwar anderer Meinung, aber gut, dann ist es so.
Oder? Genau, das ist der zweite Teil der Antwort. Es geht natürlich darum, dass diese 5 Mitglieder im Gesellschafterausschuss und auch sehr parallel dazu ist der Aufsichtsrat aufgebaut, da gibt es 4 Mitglieder aus der Familie, dass die immer, sag mal, den Finger am Puls der Gesamtfamilie haben. Dass sie auch wissen, wie die Familie denkt, um auch dieses Wissen mit in diese Gremiensitzung mitzunehmen. Das heißt nicht, dass dort nur Familieninteressen und Meinungen vertreten werden, aber man muss zumindest im Kopf haben, wie würde die Familie das denn sehen. Und natürlich sind Themen wie Russland, die kann man so und so sehen.
Ja.
Und auch innerhalb der Familie gibt es sehr unterschiedliche Meinungen dazu. Und dann kommt es eben darauf an, dass man Entscheidungen, die getroffen werden, sehr gut erläutert und der Familie den Eindruck vermittelt, ich höre dich, ich verstehe auch deine Sorge und deine Frage oder deinen Standpunkt. Und erkläre gerne, warum wir entschieden haben, wie wir entschieden haben. Was hat uns da geleitet? Mhm. Und wir haben uns damit wirklich fundiert und lange auseinandergesetzt und stehen jetzt alle hinter der Entscheidung.
Okay. Also ihr seid sehr international. 85% eures Umsatzes, ne, und der Mitarbeiter sind schon mal nicht in Deutschland. Und die Welt spielt irgendwie verrückt. Donald Trump, USA, ne, wahrscheinlich der wichtigste Markt für euch. China auch nicht so ohne, Deutschland auch nicht so ohne. Also wie guckst du da drauf?
Also ich gucke schon sehr interessiert auf all diese Themen. Es ist sehr kompliziert geworden, es ist sehr volatil geworden und alleine die Kenntnis dieser vielen Brandherde rund um den Globus, die kann einen schon eigentlich sehr negativ einstimmen. Und wenn man sich mit allem in der Tiefe beschäftigen würde, dann
wird es noch schlimmer.
Und man kommt gar nicht mehr von der Stelle. Deshalb glaube ich, ist es so wichtig, sich auf das zu konzentrieren, auf das man Einfluss haben kann. Und das wiederum ist im Unternehmen viel. Man kann sich natürlich auf vieles einstellen und sagen, wie müssen wir uns hier vorbereiten, wie müssen wir uns aufstellen, um genau dieses Thema richtig anzugehen. Da haben wir natürlich genug zu tun im Moment. Gleichzeitig ist die Kunst, bei der Vielzahl der Themen, die da sind, agil zu bleiben und sich nicht zu sehr in den Einzelheiten vielleicht zu verzetteln, sondern die Fähigkeit zu entwickeln, was auch immer da kommt. Wir finden eine Lösung. Und zwar schnell und angemessen, dass eben auch so ein Unternehmen in der Lage ist, Entscheidungen dezentraler zu treffen. Nicht vielleicht wie früher ist nur der Chef, der darf entscheiden, sondern dass man doch Verantwortung delegiert, dass man dieses Empowerment tatsächlich lebt und allen Mitarbeitenden die Chance gibt, selbst auch mitzuwirken an Entscheidungen. Dafür natürlich dann auch Verantwortung zu übernehmen. Aber jeder, der persönlich involviert ist, da fühlt es sich auch anders an, als wenn man nur was von oben kommt, umsetzt, sondern dann ist es plötzlich das eigene Thema.
Also 5-Jahrespläne werden schwieriger, ne? So Theorie und Praxis gehen immer weiter auseinander, glaube ich. Sag doch mal aus deiner Sicht die größte Gefahr für so große Corporates, wie ihr jetzt eins seid, aber grundsätzlich für größere Corporates ist was?
Also ich nehme im Moment die Entwicklung schon als sehr, negativ war. Also wir leben doch davon, dass es eine freie Welt mit freiem Handel ist. Die letzten Jahre, Jahrzehnte haben genau das gezeigt. Positive Entwicklung im Grunde für alle Regionen, für Unternehmen, für Gesellschaften, wenn man frei miteinander handeln kann, frei reisen kann. Und das, glaube ich, ist für insbesondere die großen Unternehmen ein wichtiges Thema, aber auch für den Mittelstand genauso. Die Großen haben vielleicht noch manchmal die Chance, Stäbe aufzustellen, wenn irgendwas kommt. Das Thema Reporting in der Nachhaltigkeit. Ich finde Nachhaltigkeit gut und wichtig, aber die Dokumentation manchmal, die frisst einfach dann viel Zeit. Da haben es die mittelgroßen oder kleineren oft viel schwerer. Und zuzusehen, dass man diesen Handel offen hält, Meinungsvielfalt, Demokratie, all das, was die Menschheit, den Globus eigentlich so positiv entwickelt hat, dass das weiter geschützt wird und hochgehalten wird. Denn das ermöglicht, glaube ich, tatsächlich allen den größten Vorteil.
Ein weiteres Thema in der MyWay-Podcast-Folge mit Simone Bajeltra von Henkel, das Bild, das bestimmte politische Akteure und manche Medien von den Unternehmerinnen und Unternehmern malen.
Es gibt einen Punkt, der mir so ein bisschen auf der Seele liegt und da hätte ich jetzt vom Mikro ab, würde ich dich gerne fragen, das Spannungsverhältnis zwischen Arm und Reich, das wird von den Medien zelebriert, so ein bisschen. Ne? Man scheint da eine Front aufzubauen und beim Thema Reich ist die Henkel-Familie und du als Gesicht der Henkel-Familie ja auch immer irgendwie mit betroffen. Also hast du das Gefühl, da verändert sich schon was? Da müssen wir insgesamt aufpassen, dass das nicht auseinanderbricht. Weil die Unternehmer in Deutschland waren immer so Helden. An denen hat man sich festgehalten, auch am Mittelstand. Aber irgendwie scheint sich da was zu verändern.
Ja, ich finde es auch keine gute Entwicklung, muss ich sagen, weil diese Listen, die geführt und publiziert werden, da geht es ja sehr um zur Schaustellung, dann sind es Fotografien und große Zahlen und nicht immer ist das, was da so steht, auch tatsächlich genauso, wie es behauptet wird. Sehr schade in meinen Augen ist, dass eher drauf kapriziert wird, da sind ganz wenige, die sind ganz reich, statt vielleicht auch zu erzählen, das sind erfolgreiche Unternehmer. Ja. Da steht Vermögen dahinter, aber das sind Arbeitsplätze, das sind Produktionsstätten. Das ist eine weltweite oder vielleicht nationale Unternehmerfamilie, die dahinter steht. Das sind ganz viele Köpfe. Da ist vielleicht ein Foto an einer Person, aber im Grunde sind da ganz viele, die das Vermögen haben, die die Verantwortung haben. Denn ich glaube ganz sicher, dass das, was wir in Deutschland hier haben, zu einem Großteil all denen zu verdanken ist, die Verantwortung übernehmen im Kleinen, im Mittleren wie im Großen. Und das sind ganz viele Selbstständige, das sind Bäcker, das sind Handwerker, das sind Firmen und das kommt da viel zu wenig bei raus. Sondern da wird oft geschimpft auf ein paar wenige, die haben zu viel. Statt zu sagen, wir könnten alle zusammen, wenn wir einen Fokus drauf legen, was können wir eigentlich leisten als Gemeinschaft, als Gesellschaft, das ganz positiv sehen. Das fehlt mir ein wenig leider.
Das Gespräch zwischen Frank Doppheide und Simone Bajeltra von Henkel in voller Länge finden Sie auf thepioneer.de und in unserer App. Und das ist auch vielleicht noch spannend für Sie. Simone Bajeltra können Sie live erleben. Und zwar am 25. September in diesem Jahr, also in wenigen Wochen. Und zwar auf unserem MyWay-Strategiegipfel der Familienunternehmer in Berlin. Alle Infos finden Sie im Link in den Shownotes dieses Podcastes. Die USA, der Mythos vom Land of the Free, von der City Upon a Hill, der ersten Demokratie der modernen Welt. Dem Land der großartigen Ideen, in dem es jeder schafft. Naja, vielleicht nicht ganz jeder. Zumindest wenn er es dann will, sagen die Amerikaner.
Who still doubts that America is a place where all things are possible. Tonight is your answer.
Amerika ist zugleich die ewige Veränderung, ein ständiges sich selbst neu erfinden. Auch momentan macht das Land einen tiefen Wandel durch, der Ausgang ziemlich ungewiss.
We will make America great again.
Soweit die Außenwirkung. Sie bekommen jetzt die Chance, das Land auf einer sehr exklusiven Reise von innen kennenzulernen, zu erleben, zu begreifen und zwar mit der Pioneer Expedition in die USA. 25 Führungskräfte, 10 Tage, 3 Städte. Erstens im Machtzentrum des Landes, in Washington D.C., lernen Sie Strategen, Berater, Insider, auch der Trump-Administration kennen. Es gibt Fireside-Chats mit Regierungsvertretern und dem German Marshall Fund. Sie sprechen mit Republikanern und Demokraten. Prädikat überparteilich. Zweitens in der Herzkammer des Kapitalismus in New York. Da besuchen Sie die Börse, die Wall Street. Sie treffen deutsche Topmanager in den USA, erhalten Briefings von renommierten Thinktanks wie dem Hudson Institute. Und dann drittens in San Francisco. Schauen Sie zu, wie die Zukunft gemacht wird. Sie treffen Vordenker, Gründer, Programmierer und Silicon Valley Bewohner. Und sie besuchen die Dreamforce Conference. Die Dreamforce, das ist der größte KI-Event in Amerika. Diese sehr besondere Amerika-Expedition geht vom 6. bis zum 17. Oktober und wird geleitet von meiner amerikanischen Kollegin Chelsea Speaker. Erkenntnisgewinn garantiert. So würde ich denken, haben Sie Amerika noch nie erlebt. Alle Infos finden Sie in den Shownotes dieses Podcasts.
Und was ist heute an den Finanzmärkten los?
Da ist eine der großen Überraschungsgewinner die Aktie von Duolingo. Mehr dazu weiß mit Sicherheit meine Kollegin an der Wall Street. Einen wunderschönen guten Morgen, Anne.
Guten Morgen, Gabor.
Duolingo hat ja eine sehr beliebte App zum Sprachenlernen auf dem Markt. Was, Anne, begeistert die Anleger daran so?
Ja, die Duolingo-Aktie ist aktuell der Überflieger an der Wall Street und das hat mehrere Gründe. Das Unternehmen wächst rasant und profitiert enorm vom Einsatz künstlicher Intelligenz in seiner beliebten Sprachlern-App. Dank KI-Features wie Videokonversationstrainings für zahlende Nutzer und dem Ausbau des Kursangebots konnte Duolingo seine Nutzerbasis massiv steigern. Die Zahl täglich aktiver Nutzer sprang innerhalb von einem Jahr um 40% auf fast 48 Millionen. Das spiegelt sich auch in den Zahlen wider. Die Umsätze stiegen um 41%, der Nettogewinn legte sogar um 48% zu. Sowohl beim Umsatz als auch beim Gewinn wurden die Prognosen der Analysten klar übertroffen. Für das Gesamtjahr hebt das Unternehmen jetzt auch erneut die Prognosen an und erwartet jetzt Erlöse von über einer Milliarde Dollar. Zusätzliche Fantasie liefert auch die Übernahme des Musik-Gaming-Startups Nextbeat aus London, mit der Duolingo seine Produktpalette noch breiter aufstellt. Die Führung betont, man steht gerade erst am Anfang des eigenen Wachstumskurses. Anleger feiern das starke Nutzerplus, die Innovationsfreude und die steigende Profitabilität mit gestern im Kursplus von zwischenzeitlich 30%. Am Ende stand danach Gewinnmitnahmen aber immer noch ein Plus von 14%, Gabor.
Okay, Gabor, und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht?
Na, dass es einen Zeichentrickfilm gibt, der seit mehr als 80 Jahren die Kinder begeistert.
Liebe ist mehr als nur ein Wort. Liebe kennt keine Grenzen. Sie verzeiht, sie ist schön wie Musik und macht das Leben so schön.
Es geht um Bambi, der Klassiker, der die Geschichte des niedlichen Rehkitz mit den großen braunen Augen erzählt. Dieser Film feierte am 8. August 1942 in London Premiere. Bambi war der 5. abendfüllende Zeichentrickfilm aus dem Hause Disney. Das Studio hatte sich die Rechte an der Romanvorlage schon 1935 gesichert. Tja, und ein Jahr später begann dann die Arbeiten an dem Film. Doch dieser Perfektionist, dieser Walt Disney, der ließ sein Team 7 Jahre lang an der ganzen Tiergeschichte arbeiten. Das Problem war folgendes. Die Zeichner kannten sich mit menschlicher Anatomie aus, aber die Bewegung von Tieren, tja, die hatten sie nicht drauf. Also schickte Disney ein kleines Zeichenteam zu einem Spezialkurs im Tieremalen. Zusätzlich lieferte ein Naturfotograf Aufnahmen von Hirschen in freier Wildbahn. Und dann in einem Interview aus den 40ern wird klar, wie gründlich dieser Walt Disney dieses Projekt Bambi damals angegangen ist.
And that cut the size of the staff down to a point that it took longer. But I think the end result was worth that. Because in studying the animals, we brought deer in, brought them into the art classes and let them munch hay and things to keep them quiet, and the artists were drawing the animals. But that wasn't enough. We had to see them more as they actually behaved in nature.
Man hatte also echte Rehe ins Studio gebracht und sie mit Heu gefüttert. So konnten die Zeichner in Ruhe üben. Es hat sich gelohnt, würde ich sagen. Jahrzehntelang fand man diesen Bambi-Film in der Liste der 200 erfolgreichsten Filme aller Zeiten. Als Bambi dann vor einigen Jahren auf DVD erschien, wurde direkt am ersten Tag mehr als 1 Million davon verkauft. Tja, manche Geschichten altern eben nie, vor allem nicht, wenn sie mit so viel Liebe zum Detail erzählt sind.
Und was, Gabor, geht eigentlich gar nicht?
Na, dass Italien mit einem prestigeträchtigen Bauprojekt versucht, den Glanz des Römischen Reiches noch einmal aufleben zu lassen. Aber es wird kein Kolosseum und kein Tempel, den die Italiener da jetzt anpacken, sondern eine Brücke. Und zwar eine ziemlich spektakuläre Brücke, die längste Hängebrücke der Welt. 3.666 Meter wird sie lang sein, also fast 4 Kilometer und damit länger als die Golden Gate Bridge in San Francisco. Und das Ganze 60 Meter breit. Verbunden werden das italienische Festland und die Mittelmeerinsel Sizilien. Zwei knapp 400 Meter hohe Brückenpfeiler sollen dann aus dem Meer aufragen und diesen Koloss tragen. Im Herbst geht's los mit den Bauarbeiten. Bis 2032 will man fertig sein. 13,5 Milliarden soll das Ganze kosten. 6 Spuren für Autos, 2 für die Bahngleise. Donnerwetter. Der Verkehr, er soll rollen nach Sizilien auf die Insel, die bisher eher für ihre schwache Infrastruktur und ihre starke Mafia-Präsenz bekannt war. Italiens Präsidentin Giorgia Meloni und Verkehrsminister Matteo Salvini sind jedenfalls begeistert vom baldigen Start. Denn die Idee für die Brücke, tja, die gab es schon zum ersten Mal 1969. Seitdem streitet man in Italien, ob der Bau sinnvoll ist oder nicht. Sizilien liegt nämlich in einem Erdbebengebiet. Und die Umweltschützer haben dieses Bauwerk auch auf dem Kieker. Verkehrsminister Salvini winkt ab. Keine Kritik bitte, die Brücke werde dringend benötigte Jobs in die Region bringen. Und was das Erdbeben betrifft, so gäbe es ja auch in anderen Erdbebengebieten wie in Japan ganz sichere Hängebrücken, sagt er. Die Fahrt scheint also frei zu sein, die Schranken wurden hochgeklappt und in einigen Jahren kann man dann über diese Brücke fahren oder gehen. Bis dahin wird von dieser Brücke in Italien nur geträumt. Beim Träumen hilft uns keiner besser als Peter Maffay. Über 7 Brücken musst du gehen, 7 dunkle Jahre überstehen, 7-mal wirst du die Asche sein. Ich wünsche Ihnen jetzt einen verträumten Start in dieses Wochenende. Wir hören uns am Montag wieder. Bleiben Sie mir gewogen. Es grüßt Sie auf das Herzlichste. Ihr Gabor Steingart.
Über 7 Brücken musst du gehen. 7 dunkle Jahre überstehen. 7-mal.